Ja, wir sprechen heute mal wieder mit einem Gast, Andreas Plaul von der Haufe Group, der das letzte Mal meinte, wenn er von einer Konferenz kommt, die Hälfte der Belegschaft hat Angst, was er denn wieder mitgebracht hat, und die andere Belegschaft, die freut sich eigentlich, weil es immer wieder neue Impulse gibt.
Wobei das Thema, über das wir heute sprechen, nicht ganz, ganz neu ist, aber natürlich von extrem steigender Relevanz. Es geht um digitales Empowerment. Das haben wir uns das letzte Mal mitgenommen. Wir hatten da keine Zeit mehr und da wollten wir unbedingt das nochmal vertiefen mit dem Andreas, weil er auch mit seinem Unternehmen, mit Haufe, die ja auch da immer sehr weit vorausdenken, und da freue ich mich schon auf seine Erfahrungen.
Genau, ich auch. Und dann schauen wir mal, was er zu erzählen hat, wie die Mitarbeitenden mitgenommen werden können, eben in so einer ständig verändernden Welt, und dort Angebote geschaffen werden. Deswegen, ich freue mich auf Andreas, ich freue mich auf dich, Andreas, und sage, Film ab! Kümmern wir uns heute um das Thema Digital Empowerment. Große Worte mit viel Bedeutung und schwer auszusprechen. Wie schafft man es im Zeitalter von KI, die Kontrolle über die digitale Welt zu behalten, Menschen zu befähigen und nicht abgehängt zu werden? Heute begrüßen wir erneut Andreas Plaul, CIO der Haufe Group, bei uns im Podcast. Schön, dass du wieder den Weg zu Time for Work gefunden hast.
Vielen Dank, Sandra, und schön, hier für Nummer 2 zu sein.
Da vielleicht nicht alle den ersten Teil wahrgenommen haben, wenn das so sein sollte, bitte gerne nochmal nachhören. Stell dich doch unseren Hörenden kurz vor. Was machst du, wer bist du, was beschäftigt dich gerade?
Gerne. Also wie Sandra schon gesagt hat, bin ich der CEO der Haufe Group. Das heißt, auf der einen Seite ganz klassisch für Enterprise-IT-Themen verantwortlich, die ein Unternehmen mit 3000 Mitarbeitern ebenso hat. ERP, CRM, HR-Themen, IT-Themen. Wir sind ein Technologieunternehmen, haben einen starken Softwareentwicklungsanteil als Unternehmen, dementsprechend auch sehr viel Technologie im Diskurs, im Gespräch, im Tun, und dementsprechend IT auch mit einer zweiten Aufgabe unterwegs, im Softwareentwicklungsprozess für unsere Produkte am Markt einen aktiven Teil einzunehmen. Das kann mal eine Vollverantwortung sein, das kann mal entwickeln sein, das kann mal beraten sein, das kann auch mal nichts sein, ist auch fair. Aber diese beiden Aspekte treiben mich in meiner Arbeit als CIO um. Und wenn wir bei 3000 Mitarbeitern über 700, 800 Developer nahe Rollen sprechen, dann haben wir natürlich auch viel Meinung im Unternehmen zum Thema Technologie, KI, digitales Empowerment. Und das versuchen wir als IT natürlich auch aufzunehmen und uns auch von gewissen Strömungen und Regungen leiten zu lassen. Und auch das ist dann Teil der Aufgabe, diese Dynamik als Verantwortliche für IT zu gestalten und nicht immer nur mit der von außen Brille zu kommen.
Genau, und zu dem Thema digitales Empowerment, da geht es ja genau auch um Strömungen, und die sind ja schon länger im Markt. Ja, ich glaube, wir haben schon vor 10, 15 Jahren, als damals digitale Transformation groß aufkam, dann später New Work, da haben wir schon sehr viel über digitales Empowerment gesprochen. Wie hat sich aus deiner Sicht so die Relevanz, die Interpretation dieses Themas bis heute verändert? Oder noch weiter gefragt, ja, was bedeutet eigentlich digitales Empowerment, wenn man heute in dem jetzt sich, wie sagt man, sich manifestierenden KI-Zeitalter.
Jetzt bin ich ja schon ein bisschen älter, deswegen habe ich den Luxus, die ein oder andere Regung der Technologiewelt schon mitgemacht zu haben. Also wir erinnern uns noch dunkel an Vor-Corona-Zeiten und dunkel an digitale Transformation und dunkel überhaupt an Kollaborationen wie Videotools und Telefonkonferenzen und sonstiges. Also früher gab es noch Spinnen auf dem Tisch. Auch das war schon die Frage zu digitalem Empowerment. Wie schaffen es die Menschen überhaupt mit diesen Gerätschaften in eine sinnvolle Kollaboration und Kommunikation zu kommen? Also vielleicht von hinten nach vorne, von vorne nach hinten. Natürlich ist heute sehr stark diese Fragestellung nach dem digitalen Empowerment überladen von dem Thema KI. Aber sie treibt uns schon lange um, mich vielleicht seit 15, 20 Jahren in der IT, zur Frage, wie schaffen wir es als Unternehmen, aber auch als Menschen, miteinander zu interagieren unter Zuhilfenahme von Technologie. Das ist am Ende des Tages die Frage, wie auch immer sich Technologie auf diese Reise verändert, müssen auch wir uns als Menschen ja verändern. Welche Werkzeuge geben wir an die Hand? Welche Kulturprinzipien leben wir? Wie wollen wir überhaupt im Unternehmen interagieren und kollaborieren? Ist es top-down? Ist es quer? Ist es alle miteinander? Und dann kommt natürlich IT in seinen verschiedenen Facetten da schon auch hinzu, als Treiber, als vielleicht Einbringer von Innovationen, als Zusammenbringer, aber eben auch nicht alleine. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. IT alleine ist vielleicht auch dann auch verlassen auf weiter Flur. Also gerade die anderen Einheiten im Unternehmen, HR, aber auch sicherlich rund um Organisationsentwicklung im Zusammenspiel mit Business. All das muss eine gute Gemengelage geben, um Menschen zu befähigen in den verschiedenen Momenten, wo Technologie und Interaktion relevant ist, dann eben auch das nutzen zu können. Ich glaube, heute ist das Thema KI überragend und wir setzen natürlich auch eine hohe Anzahl von Grundfähigkeiten im Umgang mit digitalen Lösungen voraus und reden nur noch über KI, aber auch das, die digitalen Grundfähigkeiten müssen ja irgendwo herkommen und um die müssen wir uns auch kümmern.
Du hast schon gesprochen oder schon gesagt, es erfordert auch eine Zusammenarbeit mit HR, mit Organisationsentwicklung. Wie setzt ihr das bei euch konkret um? Also es ist jetzt ist ja erstmal so ein Plastikwort, ja, digitales Empowerment. Aber was heißt das konkret bei Haufe? Wie versucht ihr das zu empowern? Mhm. Ja? Also wie versucht ihr das in die Organisation reinzubringen und umzusetzen?
Ähnlich schlimme Buzzwords der Historie, digitale Transformation, auch so schlimm gewesen. Keine Folie ohne diese zwei Wörter vor 15 Jahren. Heute vielleicht andere Wörter auf den Folien. Ich glaube, der erste Impuls ist, dass wir bewusst seit 2-3 Jahren eine viel stärkere Gemeinsamkeit von Rollen wie IT, HR, Organisationsentwicklung leben. Also wenn man sich so ein bisschen die Finger der Hand vorstellt, dann waren das für vor 3, 4, 5 Jahren eher einzelne Finger, die auch einzeln agiert haben und die haben dann mal sich zusammengelegt für ein Thema A, B, C. Heute sehen wir das viel stärker als sozusagen Faust, die auch zusammen agiert, sich vorher abstimmt, wie sie mit Themen unterwegs sein möchte und nicht, wie vielleicht hier und da historisch, IT rollt eine Technologie aus und auf den letzten 2 Meter überlegt man sich, wie nehme ich überhaupt die Leute mit und wie kommuniziere ich darüber und wie soll das dann am Ende eigentlich aussehen im Tun? Also das hat sich sicherlich sehr stark auf den Kopf gedreht in eine bewusste Haltung, wir wollen es gemeinsam machen. Das ist, glaube ich, so der Grundimpuls. Und gemeinsam heißt dann eben, dass Menschen aus der IT und aus HR gemeinschaftlich Projekte realisieren, gemeinschaftlich darüber nachdenken, wie kriegen wir KI auf der mitarbeitenden Seite, nicht auf der Produktseite, sinnvoll in die Hände der Mitarbeiter. Wie kriegen wir da auch Flächennutzung? Wie kriegen wir Produktivitätscases? Wie rechnen wir diese auch? Wie begleiten wir die kommunikativ? Und. Also alle Facetten einer solchen digitalen Empowerment-Reise bewusst gemeinsam und für uns dann auch als Unternehmen sogar organisatorisch gemeinsam begriffen, denn HR und IT sind Teil der Corporate Services, auch von 2 Geschäftsführern verantwortet. Einer davon ich und dann die Kollegin auf der HR-Seite, die das eben mitverantwortet. Und das sorgt schon mal einmal für ein Grundgerüst, dass man nicht übereinander stolpert, sondern miteinander arbeitet.
Wie ist das, wie sagt man, institutionalisiert? Also habt ihr da regelmäßige Meetings? Habt ihr da eine überliegende Strategie, womöglich sogar eine Digital Empowerment Strategie oder so? Also wie geht ihr da richtig vor, damit das, ich meine, man spricht sich immer gerne ab, ja, wir wollen jetzt mehr zusammen sprechen, zusammen arbeiten, aber man muss es ja irgendwie umsetzen.
Ja, hier ist, glaube ich, schon auch eine Dualität. Natürlich entsteht das eine oder andere auch bottom-up. Also Menschen in Bereichen haben Ideen und legen Projekte oder Aktivitäten auf. Und dann ist es vielleicht nicht immer gleich so, dass sofort verortet ist, wo passt denn diese Aktivität und Projekt hin. Und trotzdem ist unsere Aufgabe, einen Rahmen zu schaffen, in dem das dann gemeinschaftlich eben stattfindet. Und diesen Rahmen, wir nennen ihn bei uns KI-Prinzipien, hat eine Facette, die sich genau um diese Frage kümmert, wie befähigen wir die Mitarbeiter auf der Reise von KI? Neben den Facetten, was machen die Produktentwicklungsteams an der Produktseite mit KI? Also, und der Auftrag, den wir da formuliert haben, Corporate HR und Corporate IT stellen die KI-Services bereit und schulen auch die KI-Kompetenz. Das ist der strategische Rahmen, in dem sie dann solche Initiativen bottom-up oder top-down zum digitalen Empowerment verorten. Dann haben wir eine gemeinsame Roadmap. Das ist sozusagen der nächste Schritt, der dann diesen Rahmen ausgestaltet. Und in diese Roadmap laufen entweder größere oder kleinere Themen. Und das ist dann aber auch ein klassischer Projektrahmen, mit einem Enterprise-Architekten, der es gemeinschaftlich anschaut, mit der Fragestellung, welche Tools ja, welche Tools nein, welches rein, welches raus, was machen wir an auch Events, KI-Marktplatz, welche Schulungsangebote, wie erweitern wir die, wie bauen wir auch wieder was raus, was vielleicht keine Aktualität hat. Also da gibt es dann alle Facetten in diesem Rahmen des Auftrags, dass diese beiden Corporate Services Thema KI-Kompetenz, digitales Empowerment ab Generalis im Unternehmen gestalten.
Wie, also wenn ich mir die Ziele vergleiche, ne, von HR und von IT, sind die ja schon unterschiedlich, ne, auch so historisch gewachsen. Für wen war es von euch die ich sag mal, die größere Anpassung? Ne? Muss ich mehr HR an die IT anpassen oder die IT an HR? Oder war das so ein gegenseitiges Zueinanderfinden? Und hat ja bestimmt an der anderen Stelle vielleicht auch mal gekracht oder war das eher so ein harmonisches Miteinander? Wir gucken jetzt mal, dass wir gemeinsam in eine Richtung wandern.
Würde ich gleich drauf eingehen, würde aber nochmal in Diskurs stellen, haben wir wirklich unterschiedliche Ziele? Also das Ziel von IT ist ja nicht, Tools in die Landschaft zu bekommen und mit Technologie zu spielen. Und das Ziel von HR ist ja nicht, happy, flappy Menschen an Bord zu haben, sondern beide arbeiten für den Unternehmenserfolg. Also ich würde erstmal in Diskurs stellen, ob wir überhaupt unterschiedliche Ziele haben, würde ich gar nicht so sehen. Also die Unternehmensziele sind ja gemeinschaftlich gleich. Wir sind jetzt Verein oder sozusagen keine wohltätige Organisation. Wir müssen halt Umsatz und Ertrag erwirtschaften. So einfach ist es dann halt. Und für diese beiden Kernthemen muss natürlich auch die Corporate Service antreten. Aber klar, und da hast du natürlich schon auch den Finger in die Wunde gelegt, sind die Ausgangspunkte sehr unterschiedlich in den Perspektiven. Und sag mal vielleicht zwei, drei Beispiele, wo es dann auch mal anfänglich wehgetan oder kracht. Also HR schaut auf IT und sagt, also von Kommunikation und Interaktion mit Menschen habt ihr doch gar keine Ahnung. Also ihr im Keller, da wo das Licht nie scheint und die Sonne selten hinkommt, wollt uns jetzt erzählen, wie man kommuniziert. Packt das mal wieder ein. Oder andersrum, wenn IT auf VR schaut, sagt, also wie habt jetzt da euch selber mal die Kreditkarte durchgezogen und mal was probiert oder ihr habt mal eine Idee für eine Technologieumsetzung oder ihr findet das Tool toll. Ihr wisst doch gar nicht, wie sowas funktioniert und vom Betrieb habt ihr gar keine Ahnung. Also ja, diese Grundkonflikte, die gab es und gibt es auch wiederkehrend. Was als Überschrift drüber steht, ist aber ein grundsätzliches gemeinsam Wollen. Das ist, glaube ich, so der wichtige Punkt. Und man darf sich ja auch an Themen reiben. Man darf auch mal was doof finden beim anderen, egal ob es ein Vorgehen oder in der Perspektive. Wichtig bleibt, und das ist auch vielleicht gerade auf der verantwortlichen Ebene relevant, dass die beiden hauptverantwortlichen Geschäftsführer, in dem Fall sozusagen meine Kollegin auf der HR-Seite und ich, für uns sagen, wir wollen gemeinsam. Wir wollen auch gemeinsam auftreten und nicht versuchen, den jeweils anderen auf dem Weg zu überholen. Egal, ob es inhaltlich ist oder in der Außenwirkung oder was auch immer sozusagen die Facette ist. Und dann lassen sich solche Konflikte, die auch hochkommen und hochkommen dürfen, doch einigermaßen geräuscharm, nicht geräuschlos, aber geräuscharm bewegen.
Bearbeitet ihr da unterschiedliche Felder, so innerhalb der Roadmap gibt es auch Felder, die ihr da gemeinsam bearbeitet, also wo ihr dann wirklich mit so einem gemischten Team dran seid?
Also schönes Beispiel ist das Thema, wie bringen wir KI in die Awareness des Mitarbeiters, ist vielleicht so ein schlechtes neudeutsches Wort. Also natürlich kann man sagen, hier sind Schulungen, hier sind Tools, viel Spaß, geht mal spielen. Aber man will natürlich auch Use Cases vorantreiben, man will Use Case bewerten, man will sagen, was sind die Wertelemente, die dann da rauskommen, welche punktuellen Formate machen wir, um etwas dann auch voranzubringen, um Visibilität zu geben, was an Use Case schon realisiert wurde, um andere wieder zu motivieren, auf diesen Use Case aufsetzen. Und da gibt es zum Beispiel bewusst eine gemeinschaftliche Aktivität, die sich rund um dieses Thema KI-Kompetenzen bei uns in der Haufe-Gruppe bewegt, mit einem gemeinsamen Missionsstatement, mit einem gemeinsamen Roadmap-Plan eben von zwei Kollegen, die das für jeweils IT und dann HR für dieses Themenfeld der KI-Kompetenzen verantworten. Und die entwickeln dann eben Kennzahlen, die entwickeln Maßnahmen, die machen Events, die stellen das dann gemeinschaftlich eben auch uns als Verantwortliche wieder vor. Und das passiert dann gar nicht auf unserer Handlungsebene als Geschäftsführer, sondern es passiert auf der Handlungsebene der arbeitenden Menschen in HR und IT. Und das ist eine klassische Aktivität, die wirklich gemeinschaftlich stattfindet, während vielleicht die eine oder andere Aktivität dann nur zusammengeführt wird. Das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied zwischen den beiden Arten von Herangehensweisen. HR macht was, HR-IT macht was. Ja, wir stimmen uns dazu ab, wir sind im Austausch. Aber es gibt immer noch Initiativen, die bewusst gemeinschaftlich vom Start her gemacht werden. Anderes Beispiel vielleicht, um da nochmal ein Gegenbeispiel zu machen, ist, die Kollegen in HR sind losgelaufen und sagen, wir wollen irgendwie es schaffen, unsere HR-Service, die wir den Menschen im Unternehmen anbieten, Informationen, Wissen, Anträge und sonstiges anders zugänglich zu machen. Und da sagten wir als IT, super, hier kriegt ihr zwei, drei Menschen, die sich damit bei uns auskennen, in der Realisierung, in der Architektur, macht das mit denen zusammen. Also auch das ist dann sozusagen auf der operativen Ebene stattfinden, wo es vielleicht nicht um die Frage geht, welche Schulungen, Events und sonstige Themen finden statt. Sondern da geht es dann wirklich um technische Umsetzung.
Cool. Adressiert ihr nur die Mitarbeitenden mit dem Thema oder habt ihr auch so spezifische, wie sagt man, spezifische Hebel, spezifische Maßnahmen für die Führungskräfte?
Das ist nochmal ein wichtiger Punkt, weil die einfache Antwort ist ja. Also gerade für Führungskräfte ist das Leben noch schwerer geworden, als es schon ehemals war. Ne? Also sie sind ja sozusagen auf der einen Seite normale Mitarbeiter und auf der anderen sind sie auch Führungskräfte und dann sind sie heute Führungskräfte im KI-Zeitalter. Ne? Also sozusagen die dritte Negativebene der Schwerheit. Und da gibt es auch nochmal bewusste Formate für die Führungskräfte im Unternehmen, wie nicht im Sinne von technischen Umgehen mit KI, sondern wie geht ihr mit dem Thema KI im Kontext eurer Mitarbeiter um? Wie geht ihr mit den Sorgen, Ängsten, Nöten? Vielleicht auch mit der Notwendigkeit, gewisse Rahmenbedingungen einzuhalten um. Welche Daten ja, welche Daten nein? Wie holt ihr eure Mitarbeiter zu? Also da gibt es nochmal ein ganz spezifisches Format für Führungskräfte auf die Realitäten des KI-Zeitalters im Kontext ihrer Mitarbeiter. Also da geht es weniger ums Tooling und weniger um Technologie und weniger um Use Case A, B, C, sondern da geht es wirklich darum, was macht das mit den Menschen, die ihr führt? Was macht das mit euch? Und seid euch dieser Mechanismen, die das mit euch machen, bewusst und reagiert da auch in einer gewissen Kompetenzfähigkeit drauf.
Gibt's da spezifische Schulungen oder was sind da klassische Formate, die oder geht ihr da auch andere Wege bei den Formaten?
Es ist vielleicht so ein bisschen der Doppelschlag. Also Schulungsangebote, wir haben den Luxus natürlich mit einem Unternehmensanteil der Haufe Akademie bei uns, die da sehr viel im Portfolio hat, die da auch am Markt sehr stark agiert, die Menschen auf die digitale Transformation und digitales Empowerment im KI-Zeitalter vorzubereiten. Also da können wir natürlich aus dem vollen Fundus schöpfen. Haben aber aus diesem vollen Fundus Lernreisen gestaltet. Das heißt Lernreisen für Führungskräfte. Also statt hier sind 5000 Schulungen, such dir eine aus, viel Spaß. Hier ist eine kuratierte Lernreise mit 15, 16 Komponenten, eher im Nugget-Format, eher im Schulungsformat, die dich an verschiedenen Punkten, da wo du stehst oder da wo dich der Schuh drückt, abholen. Also ja, wir haben den Fundus auf der linken Seite, aber wir haben bewusst aus diesem Fundus eine Kuratierung vorgenommen und gesagt, so im Kontext unseres Unternehmens, im Kontext der Herausforderung unserer Führungskräfte, geben wir euch das mal an die Hand. Thema 1. Thema 2, ein bewusstes Austauschformat, also im Sinne von so einer Art World Café, wo dann die Führungskräfte auch mal zusammenkommen können und ihre Sorgen und Nöte einfach quer über Teamgrenzen und Bereichsgrenzen hinweg diskutieren können und sagen, hey, bei mir, die Mitarbeiter, die wollen Folgendes, wieso, was kann ich damit umgehen soll, was macht denn ihr da? Auch das ist sozusagen nochmal ein informelles Format, was neben dieser eher formellen Lernreise, ja, mit unterschiedlichen Einstiegspunkten, aber trotzdem ein bisschen formeller, die Möglichkeit zum Austausch und die Möglichkeit zum eigenen digitalen Empowerment als Führungskraft schafft.
Habt ihr oder gibt es Erfahrungswerte, welche Formate, wie die Formate genutzt werden? Also gibt es da Feedback? Was wird vielleicht eher angenommen? Ich meine, jeder ist ja unterschiedlich. Ne? Manche lernen eher, indem sie sich diese Nuggets angucken. Manche stehen eher auf Austausch, manche wahrscheinlich einen Mix oder alle auf Mix. Ne? Das ist ja immer so ein bisschen unterschiedlich. Gab es da schon Feedback von den Führungskräften an dich?
Oder ja, wir sehen ja das Feedback sozusagen in Persona, aber auch in Nutzung. Ne? Also sozusagen dual. Ja. Vielleicht muss ich einen Gedanken noch vorwegschieben, während wir so ein bisschen jetzt gerade über das Thema digitales Empowerment für Mitarbeitende und oder für Führungskräfte, über Lernreisen, Angebote und so weiter, gibt es natürlich auch einen verpflichtenden Teil. Ne? Es gibt auch einen verpflichtenden Teil für jeden Mitarbeiter, egal ob Führungskraft oder Mitarbeiter, zum Thema KI, wo es vor allem um die Fragen geht, natürlich Datenschutz, Datensicherheit, welche Daten sollen rein, welche sollen nicht. Also das ist so ein bisschen der zwanghafte Teil, während wir das Thema Lernreisen und KI-Kompetenzen, Entwicklung für Mitarbeiter eher als Angebot konstruieren. So. Und jetzt haben wir natürlich in dieser Angebotsecke, und deswegen erwähne ich es kurz, schon auch so die Gaußsche Normalverteilung von immer. Ne, also kann man jetzt 15, 15, 15 machen oder 30, 30, 30 ist auch egal. Du hast halt einen Anteil, der sagt, mega, habe ich 15 Jahre lang drauf gewartet, wollte ich schon immer konsumieren, saugt sich alles rein und läuft freudig von dannen. Du hast den gefühlt mittleren Teil der 30%, die sagen, ja, ich nehme mal ein bisschen was raus und da finde ich auch gut und vielleicht übermorgen mache ich noch einen weiteren Teil. Und sie fließen da so ein bisschen sozusagen sukzessive langsam rein. Und dann hast du vielleicht den anderen Teil, der sagt, boah, also ich brauche das nicht, lass mich mal ohne, hat ja schon immer funktioniert und so weiter. Also ich will jetzt über die Zahlen gar nicht sehr explizit philosophieren, aber diese normale Verteilung in Adaption eines neuen Themas, wie bei jedem Change, hat man natürlich auch hier. Und wir versuchen ja vor allem dort zu wirken, in Anführungszeichen auf die träge Mittelmasse, ne? Also die will, aber vielleicht noch einen kleinen Schubs braucht. Und wir versuchen natürlich auch sehr stark an der Kante zu arbeiten, diejenigen, die noch gar nicht sich eigentlich auf diese Reise einlassen wollen oder können, abzuholen, wie können wir das forcieren. Weil die ganz vorne stehen und sagen, ich finde es eh mega, lass ich laufen und hegse nur ein bisschen ein, damit sie nicht davonlaufen. Das ist vielleicht so das Notwendige, was man da tun muss. Während bei der Mitte um Aktivierung und bei der sozusagen vielleicht eher auf der linken Seite der Gaußschen Normalverteilung stehenden Menschenmenge um die Frage, wie kriege ich die bewegt, wie kriege ich die motiviert, idealerweise positiv. Ne? Also Zwang ist immer so ein letztes Mittel, was wir anlegen würden. Und zurück zur Frage der Zahlen von Sandra, würde ich sozusagen immer so ein bisschen den hälftigen Anteil in den Raum stellen. Also wir erreichen sehr gut über diese Angebote ungefähr die Hälfte unserer Mitarbeiter oder die Hälfte unserer Führungskräfte und müssen dann eben schauen, wie kriegen wir die restliche Hälfte gut bewegt. Auf der anderen Seite, vielleicht auch nochmal eine wichtige Zahl, tracken wir, was ist die tagtägliche Nutzung von KI durch Mitarbeiter? Jetzt nicht, was haben sie da getippt und war das gut oder schlecht? War es jetzt das Kochrezept für Lieschen Müller oder war es doch der Business Use Case, der uns viel Produktivität oder viel Umsatz verschafft? Und da sehen wir schon, dass die Zahlen im letzten 12, 18 Monate hin zu 80% von Mitarbeitern nutzen jeden Tag mindestens einmal etwas mit KI und höher. Ne? Also und höher. Also da ist nicht mehr viel Raum für Nichtnutzung. Und da sind wir vielleicht schon wieder bei der Gaußschen Normalverteilung, sind in den letzten 15%, da muss man überlegen, was man da tut.
Gedanke, der geht mir die Zeit jetzt so ein bisschen mit durch den Kopf, die Bereitschaft oder wie sagt man, der Mitarbeitenden, vielleicht auch der Führungskräfte, ja, sich auf diese fortlaufende Veränderung im Sinne, du musst immer wieder dazulernen, du musst dich immer wieder neu erfinden, darauf einzulassen. Wie weit siehst du da eure Belegschaft bei dem Thema und welche Formate haben darauf oder können darauf einzahlen? Welche sind da vielleicht erfolgreich?
Ich würde da vielleicht mal einen noch nicht besetzten Begriff einführen, KI-Fatigue. Also erstmal auf einen selber geschaut, geht einem ja selber manchmal so, gerade bei der Geschwindigkeit von neuen Entwicklungen, neuen Releases, neuen Fähigkeiten. Boah, jetzt haben die schon wieder was rausgebracht, Anbieter ABC. Ich habe doch gerade erst mal das letzte halb verdaut. Was soll ich denn jetzt damit? Jetzt ignoriere ich es mal eine Woche oder zwei Monate, keine Ahnung was, und dann überlege ich mir. Also da gibt es schon aufgrund der Geschwindigkeit der Entwicklung bei diesem Thema eine so Ermüdungssyndrom, das bei einem selber schon anfängt, bevor ich überhaupt auf die anderen schaue. Und da muss man sich, glaube ich, zuallererst erstmal selber an der eigenen Nase packen. Man darf auch mal ermüdet sein. Also ich schaffe es auch nicht, jeden Tag den letzten Schrei der Marketingwelt aus irgendwelchen amerikanischen Technologieanbietern zum Thema KI zu verdauen. So, wie schafft man sich einen Modus, in dem man trotzdem dabei bleibt, aber nicht ständig mithechelt? Das ist so ein bisschen, glaube ich, das Bild, was ich zeichnen möchte. Und das gilt es dann auch für die Führungskräfte und für die Mitarbeiter irgendwie zu organisieren. Wir können nicht jeden zweiten Tag einen Newsartikel im Intranet launchen und sagen, guck mal, was es Neues gibt. Das macht die einfach fertig. Ne? Das geht nicht. Das muss man irgendwie verdaubar halten, ist, glaube ich, so ein bisschen die Überschrift. Und in der Verdaubarkeit geht es dann vor allem darum, was sind denn die Kernthemen, die relevant sind. Also wo gibt es echte Hebel in neuen Fähigkeiten, in neuen Technologien oder in neuen Realisierungen, die der Menge der Menschen im Unternehmen wirklich helfen, die dann zu positionieren und die ganzen kleinen Tippelschritte vielleicht eben eher konzentriert oder zusammengedampft nur abzubilden. Also Obacht vor der Versuchung, alles ständig zu positionieren, zu kommunizieren und sozusagen dann auch darauf zu hoffen, dass die Menschen das dann annehmen. Das ist aus unserer Sicht, das ist aus meiner Sicht unrealistisch. Selbst beim Blick auf mich selber würde ich sagen, schaffe ich ja auch nicht. Also verdaubar machen, um dieser KI-Fatigue entgegenzuwirken, wäre, glaube ich, so die erste Reaktion, sich dessen bewusst zu sein und dann eben darauf auch abzuzielen.
Das ist echt ein interessanter Punkt. Ne? Wir haben ja jetzt noch einen dritten Player, den du ins Spiel bringst, die Unternehmenskommunikation an sich, ne? Dieses Zusammenspiel zwischen wie viel Information ist zu viel, wie viel ist zu wenig und wo ist der Mittelweg dazwischen. Das ist echt ein interessanter Gedanke, ne? Dass das ja auch noch eine Rolle spielt und dort auch die Fragestellung, inwieweit ist das Unternehmen dafür verantwortlich, diese Sachen zu filtern, ne, für sich zu bewerten und dann an den Mitarbeitenden ranzutragen und zu sagen, okay, guck mal hier, das musst du verdauen, alles andere wegzuhalten. Das finde ich, ist ein spannender Gedanke, den man natürlich auch mit beachten muss bei den ganzen Diskussionen.
Vielleicht noch ein kleiner Gedanke aus der Praxis, weil du gerade Unternehmenskommunikation, bei uns Corporate Communication, aber ist ja egal, wie man es nennt. Also wir haben zum Beispiel einen 3 Monate vorwärts schauenden Release-Plan für Unternehmenskommunikation nach innen. Weil wir sagen, wir können nicht heute kommen als IT oder als HR, jetzt am Thema digitalen Empowerment, und morgen einen großen Artikel launchen. Das müssen wir überlegen, wann passt denn das gut rein, weil etwas anderes announced wird oder weil es vielleicht nicht zum Momentum passt oder wie auch immer. Also wir schauen wirklich mit so einem Launch, so einem klassischen Launch-Kalender, wann releasen wir welche Informationen nach innen zu welchem Thema. Und da kann es dann eben auch mal sein, dass zwar technologisch oder projektmäßig etwas fertig ist und es wartet dann aber 2 Wochen auf den Launch-Termin intern, weil es erst dann gut in die Kommunikation an die Mitarbeitenden hineinpasst. Also auch da versuchen wir uns zu drosseln. Um da eben nicht in diese Überforderung, in diesen Überfluss von Informationen hineinzufallen.
Cool, guter Gedanke. Vielleicht auch nochmal umgekehrt gedacht. Wir reden jetzt so eher über Pushen und, ne, und wir müssen die Mitarbeiter sozusagen so ein bisschen ranbringen. Gibt es auch umgekehrt von Seiten der Mitarbeitenden, wie sagt man, andere Anforderungen, also dass die vielleicht auch jetzt so über die letzten 3-4 Jahre, wenn die jetzt gerade damit zugange sind mit der KI, dass die sagen, ja, ich brauche jetzt eigentlich, jetzt genau in dem Moment brauche ich jetzt ein kleines Video oder brauche die Information. Also haben sich die Anforderungen an Wissensbereitstellung, Vermittlung geändert? Siehst du da was?
Also ein kurzes, lautes, klares Ja, denn der allererste Erkenntnis ist ja, dass der Mitarbeitende oder die Mitarbeitenden keine homogene Masse sind. Also wir haben unterschiedlichste Generationen, unterschiedlichste Wissensstände, unterschiedlichste Begeisterungsstände bei dem jeweiligen Thema. Das heißt, man muss eigentlich in allen Facetten von Lernen Angebote machen, die diese Menschen in ihrer jeweiligen Lebensreise, Generation, Inhaltsfähigkeit, Zeitverfügbarkeit abholen. Ob es das Nugget ist, ob es die Lernreise ist, ob es die klassische 3-Tages-Schulung ist, ob es ein eher informales Event ist. Also es ist eher ein Blumenschrauß, ein Potpourri aus Fähigkeiten und Lösungen darauf zu reagieren, als die eine, alle wollen es als 5-Minuten-Video, wollen nämlich auch nicht alle. Alle wollen es zum Lesen, nee, wollen auch nicht alle. Also das ist, glaube ich, schon die Herausforderung, dass dieses One-Size-Fits-All gerade im Lernen überhaupt nicht funktioniert, sondern man sehr individualisiert Lernangebote schaffen muss für die Menschen, wo sie an ihren jeweiligen Momenten eben stehen. Und das hat nichts mit Alter zu tun, das hat auch nichts mit Fähigkeiten zu tun, das ist punktuell für auch Individualpersonen sehr unterschiedlich. Also wenn ich mich jetzt gerade in einem majorigen Projekt befinde, was in 20 Tagen live geht, da werde ich jetzt nicht zu einer 5-Tages-Schule gehen, das wird halt nicht funktionieren, egal wie toll das Thema ist.
Ich stelle mir das halt aufwendig vor. Also wenn man, also im Vergleich zur klassischen Schulung, die konnte man so blub, ne, die hat man so geplant, eingetaktet, konnte man effizient rüberbringen. Jetzt hat man diesen Blumenstrauß. Und vielleicht auch in dem Zusammenhang diese Frage, ja, also wie haltet ihr das nach? Ja, also du hast schon gesprochen, ihr habt da Kennzahlen, ihr habt da, ne, also wie, wer hält das nach? Wie haltet ihr das nach?
Ich will vielleicht nochmal einen Negativ-Historien-Ausflug machen. Also wenn man als Unternehmen, als IT, als HR einen ernsthaften Job machen möchte am Thema digitalen Empowerment, dann kann ich ja nicht erwarten, dass ich eine Einmalschulung für ein Thema mache, KI, und sage, ciao, das war's, alle fertig, habt ihr verstanden. Also ich erinnere mich historisch an, deswegen meines Negativbeispiel, hat man, glaube ich, mal früher in der Office 365-Welt so gemacht. Also wir machen jetzt alle eine Office 365-Schulung und dann haben wir die alle gemacht und dann sind wir fertig. So, das funktioniert. So.
Abgehakt.
Funktioniert nicht, wenn man
Microsoft Best of Breed.
Genau. Das funktioniert, glaube ich, nicht, wenn man nachhaltig an den Themen auch dranbleiben möchte. Und wir sind ja gerade beim Thema KI aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, eher am Anfang und nicht am Ende. Und wenn wir am Anfang sind, können wir nicht hoffen, mit einem Einmal-Event oder mit einem Zweimal-Event das Thema abzufrühstücken. Also leider wäre es schön, wenn es einfacher und anders wäre, ist es eben eine lange Reise, es ist eine komplexe Reise, es ist eine diverse Reise. Und das ist dann so ein bisschen die Eigenperspektive der verantwortlichen Einheiten. Will man es ernsthaft machen? Und dann muss man es auch ernsthaft machen mit dem Aufwand, der dahinter steht. Ernsthaft heißt aber auch nicht perfekt. Ne? Auch das möchte ich gar nicht sozusagen da schon als Überschrift haben, sondern man arbeitet halt ständig an diesem Thema. Und dann ist es auch wichtig, da die Ressourcen für bereitzustellen, die Fähigkeiten bereitzustellen und auch zu verinnerlichen, dass es ein echtes Fertig so nicht geben wird.
Ja. Ja, gerade in dieser schnelllebigen Zeit wird es nicht fertig sein. Es ist richtig eher adaptiv als fertig an der Stelle.
Und wir haben ja unser Gespräch angefangen mit der Frage Digital Empowerment und sehr stark jetzt auch bei KI sozusagen nochmal unterwegs gewesen, weil es eben super aktuell ist. Aber faktisch läuft das Thema Digital Empowerment seit 20 Jahren. Also wiederkehrend leicht anders, wiederkehrend leicht anders auf Technologie auch reagierend, auch vielleicht auch Umstände in unserer Welt reagierend. Aber faktisch kämpfen wir seit 20 Jahren und mehr, für die, die früher angefangen haben zu kämpfen, an diesem Thema und werden auch weiterhin an diesem Thema arbeiten müssen und sollen, auch über KI hinaus. Und dann ist es vielleicht was anderes. Dann ist es morgen halt Quantencomputing. Machen wir halt das, ne?
Ja, das die Herausforderung, die ich immer, die mir entgegenkommt, sind immer so der zeitliche Aspekt, ne, die sich Zeit zu nehmen, dafür jetzt eben zu lesen oder das Video anzuschauen. Schafft ihr dort Angebote? Wie kriegt ihr die Mitarbeitenden dazu, das wirklich zu machen? Ne? Ich kenne das auch von mir, ne, wenn mir die Zeit fehlt, ich in vielen Kundenprojekten stecke, ne, was fällt hinten runter, ist eben die Weiterbildung an erster Stelle.
Schwieriges Thema.
Nicht richtig, aber.
Weil Zeit ist nie genug da. Ne? Zeit ist so das einzigste Gut, was ich nicht kaufen kann. Ja. So, also ist es endlich und dann muss ich überlegen, wie ich mit der endlichen Zeit um. Andere Unternehmen haben ja Konzepte gefahren, Anteil x Prozent, jeden Freitagnachmittag mach was du willst oder lernen oder wie auch immer. Machen wir nicht. Also für uns ist Lernen schon irgendwo auch Teil des tagtäglichen Arbeitens, ohne fixiertes Kontingent, so viel pro Woche, pro Monat. Was immer der Rhythmus ist, sollst du, darfst du, musst du. Am Ende sind wir ein bisschen wieder bei den Führungskräften. Ne? Also die haben schon auch die Aufgabe, ein Umfeld zu schaffen, wo das Thema Lernen stattfinden kann. Und ob das denn für alle im Team Mittwochnachmittags von 14 bis 18 Uhr ist oder individualisiert oder gar nicht gemeinschaftlich. Aber die haben dann eben die Aufgabe, Herausforderung, aber auch die Schwierigkeit, das zu gestalten und dann auch zu argumentieren gegenüber ihren Führungskräften oder den Deliverables, den sie in den Projekten haben, dass das da eben jetzt zwei Tage später kommt, weil Team halt sich auf Thema ABC weiterbildet. Das ist dann Teil des Spiels und Teil des Diskurses. Glaube aber bei uns natürlich im Unternehmen auch nochmal leicht anders belegt. Mit der Akademie ist ja auch Teil unserer Kernwertschöpfung, Lernen, lebenslanges Lernen, auch bewusst zu positionieren, auch da eine Vielfältigkeit von Formatangeboten unterwegs sein. Also da tun wir uns auch selber gut, das dann auch intern zu leben. Aber eben nicht mit der einfachen Antwort, 10% jeden Freitag, go.
Musst du, darfst du,
auch schon wieder schwer. Ne? Also,
musst du, darfst du, kannst du. Ja, ist richtig. Ja, es liegt ja auch ein Stück weit wirklich in der Eigenverantwortung. Ne? Das ist nun
ich glaube,
so.
Die Philosophie ist schon, ein gutes Angebot zu schaffen, bewusst einen Rahmen zu setzen, Platz und Raum zu geben. Also hätte jetzt selten von irgendeinem Mitarbeiter jetzt mal ganz auf IT-egoistisch geschaut gehört. Also ich habe es jetzt in 6 Monaten nicht geschafft, mal einen Tag oder zwei mich irgendwie weiterbilden zu dürfen oder zu können. Also wenn das käme, müsste ich reagieren als Führungskraft. Das wäre meine Aufgabe. Und da bisschen am Puls der Mitarbeiter auch zu sein und sagen, kriegt ihr den Raum, kriegt ihr die Zeit, das, was ihr als relevant, notwendig und passend für euch achtet, in euren Rollen, in euren Verantwortlichkeiten auch aufzunehmen und zu lernen. Und das ist so ein bisschen, muss man einfach, glaube ich, auch dran sein.
Wir hatten jetzt verschiedene Herausforderungen besprochen. Ne? Also es ging um die Überforderung der Mitarbeitenden, gerade aus der Kommunikation, dass man sich stärker fokussieren muss. Wir haben über Führungskräfte gesprochen, Budgets, Zeit. Gibt es weitere Herausforderungen, die du bei dem Thema siehst oder so? Zentrale Herausforderungen?
Ja, ich glaube, die zentrale Herausforderung haben wir schon gut beleuchtet, was uns schon auch schwer im Magen liegt, ist so die Geschwindigkeit des amerikanischen Marktes gegen die Realitäten des europäischen Marktes. Jetzt kann man so ein bisschen immer den einfachen Weg gehen und auf die Regulatorik und Sonstiges schimpfen, ist ein bisschen zu einfach. Wir leben halt in einem Ökosystem unserer Märkte und Vorgaben, in denen wir halt operieren müssen. Und das ist schon eine besondere Herausforderung, wenn wir dann oft nach Amerika oder Asien schauen und sagen, boah, was die schon machen? Warum sind denn wir da noch nicht? Wie kommen wir da hin? Schaffen wir jemals, diese Lücke zu schließen? Und als Bild fühlt man sich so ein bisschen nicht im Zug mitfahrend, sondern eher hinten im vorletzten Wagen noch an der Stange klammern, so flugmäßig, um irgendwie noch dabei zu bleiben. Also die Geschwindigkeit der Veränderung ist eine besondere Herausforderung. Da gibt es schon auch eine gewisse Hoffnung, 2, 3, 4 Jahre down the road, dass sich da eine gewisse Maturität, ein gewisses Settling einsetzt. Haben wir bei anderen Themen auch gesehen, ob jetzt Cloud, ob jetzt SaaS, Online-Kollaboration, wie auch immer, da gibt es, glaube ich, dann schon auch ein Leveling. Das sehen wir heute noch nicht bei KI. Da wäre die Hoffnung, dass wir da schon auch noch ein bisschen dann wieder durchatmen können und das eher in einen normalen Modus geht. Das ist eine besondere Herausforderung. Und da kommt eben das Thema Regulatorik, Vorgaben besonders erschwerend hinzu. Hat alles seine Hintergründe, alles seine Berechtigung und hilft einem aber nicht immer, ne?
Ich sehe ja manchmal bei der Geschwindigkeit gerade das Problem, dass man aufpassen muss, dass man sich nicht nur im Hamsterrad drin verfängt, sondern sich manchmal auch so bewusst rausstellt und mal durchatmet.
Erstmal ein bisschen abwartet. Naja.
Fällt einem aber schwer, muss man, glaube ich, auch wirklich zugeben. Man wird ja als Individualperson, als Führungskraft, als Verantwortliche für den Gesamtbereich, also tagtäglich bombardiert mit, schau mal, was es alles Tolles gibt. So. Und sich da zu lösen, sagen, ja, schaue ich mir übermorgen an. Oder eigentlich bin ich gar nicht so schlecht unterwegs, jetzt lass mich mal 2 Monate in Ruhe, bevor ich mir ein neues Thema ans Bein binde, ist schon schwer. Da erwischt man sich auch selber immer wieder in diesem Hamsterrad-Falle hineinzugehen und sagen, Mist, ich müsste eigentlich. Und ich habe es, glaube ich, weiß ich gar nicht, hier schon mal erzählt, das fürchten die Kollegen auch, wenn ich auf eine Konferenz gehe.
Ja.
Dann komme ich immer zweiartig zurück. Also schockiert und motiviert zugleich und vor der Motivation fürchten sich, weil der Andreas dann neue Ideen hat und dann müssen wir neue Projekte machen. Also das ist gar nicht so einfach, sich aus diesem Hamsterrad zu lösen, weil man eben auch sehr stark natürlich im medialen Hamsterrad eingebunden und dann auch zugeschüttet wird.
Super. Vielleicht nochmal abschließend aus deiner Sicht, welche der verschiedenen Maßnahmen, der verschiedenen Sachen haben sich da besonders bewährt oder welche hältst du für besonders wichtig? Was würdest du jemand mitgeben, der jetzt sagt, okay, dieses Thema Digital Empowerment, ich habe jetzt mal den Andreas Blau mal zugehört, finde ich spannend, müssten wir eigentlich bei uns auch noch viel stärker aufbereiten. Also wo würdest du sagen, sollte jemand ansetzen, der das Thema jetzt im Unternehmen aufbauen will, vielleicht ein mittelständisches Unternehmen, das sind ja typischerweise unsere Hörerinnen und unsere Hörer.
Kleiner Werbeblock, hol dir jemand von der Haufer Akademie, der erklärt es dir gut. Nein, kleiner Werbeblock.
Wunderbar.
Ich glaube, der allererste Punkt ist Kontinuität. Also es ist gar nicht das Tool oder die Schulung oder diese Art der Wissensvermittlung, sondern wenn man es wirklich machen möchte, dann wird es kein Einmal sein können. Und ich glaube, wenn man mit dem Gedanken antritt, Dann ist schon mal vielleicht so ein Grundsetting gelegt. Und dann gibt es, glaube ich, kein echtes Falsch. Es gibt nur ein Machen, Lernen, Verbessern, Machen, Lernen, Verbessern. Da kann man sich natürlich von draußen Experten holen, egal von welcher Firma. Kontinuität wäre das erste Wort. Das zweite wäre Loslaufen. Und das dritte wäre dann möglich iterativ verbessern. Frage deinen KI-Freund, der wird dir, glaube ich, auch schon einen guten Wurf machen, für was denn ein Ansatz ist, um KI-Kompetenzen nachhaltig und langfristig im Unternehmen auszubreiten. Frage ihn, das in 1000 Wörtern aufzubereiten, wird auch gut. Also, wenn man das dann mal tut, was da steht, dann hat man schon viel gemacht.
Weil du gerade gesagt hast, machen, lernen, verbessern. Wo siehst du denn bei euch noch Verbesserungspotenziale? Naja, euer Hashtag ist ja auch Better IT, Better Business. Also wo könnt ihr denn noch besser werden, um das Business dann auch besser unterstützen zu können?
Es ist auf jeden Fall mal nicht mehr Tools. Das kann ich schon mal vorwegschieben. Also an den Tools mangelt es nicht. Ich glaube, woran wir noch besser werden können, ist die Durchdringung. Wir hatten vorher so ein bisschen über die Verteilung der Begeisterung und Involvierungsquoten gesprochen. Da die große Masse der Mitarbeitern abgeholt, involviert, aktiviert, motiviert zu haben, das ist sicherlich ein wichtiges Thema, das wir weiter mit hohen auch in Invests in Zeit und Aufwand begleiten. Das Zweite ist, sich darauf zu fokussieren, was auch spezifische Rollenbilder brauchen. Also wir haben sehr viel generell jetzt über den Mitarbeitenden, die Führungskräfte gesprochen. Wir müssen aber auch in den Blick nehmen, dass gewisse Rollenprofile, der Mensch im Sales, der Mensch im Marketing, der DevOpsler, der Compliance-Mitarbeitende nochmal andere Angebote brauchen für ihre Rollenprofile. Also statt zwei Angebote Mitarbeitende, Führungskräfte brauchen vielleicht nochmal 5, 6 andere für diese Rollenprofile, um darauf ihre tagtägliche Arbeit besser wirken zu können. Das ist so ein bisschen gerade die andere Reise, die wir machen, um da Angebote zu schaffen, da auch für die jeweiligen Wirkfelder arbeitsgerecht und fähigkeitengerecht was zu machen.
Also sehr zusammengefasst auch über den gesamten Podcast. Jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, wie komplex dieses ganze Thema ist. Also das wird, je tiefer man reingeht, ja nicht unbedingt einfacher, sondern eigentlich es fächert sich immer weiter auf. Du hast ja auch gesagt, die verschiedenen Lerntypen, ne, das muss adressiert werden und dann auf die verschiedenen Rollen, Führungskräfte, Mitarbeitende. Also es ist schon sehr ein Geflecht an ein Lerngeflecht sozusagen, was wir dort aufbauen.
Und da gehen natürlich, man muss ja auch nicht künstlicher denken, also da gehen natürlich Technologieentwicklungen, Projektabschlüsse auch Hand in Hand mit Lernen. Beispiel, wenn wir jetzt für unsere Business-Kollegen im Sales und Marketing so ein Business Operator gelauncht haben auf KI-Basis, dann haben wir natürlich auch dazu ein Lernangebot geschaffen. Ne? Also wie nutze ich das richtig? Wie gibt es da Feedback-Schleifen? Wie können sich die Menschen, die das nutzen, untereinander austauschen? Also das kann man ja sozusagen dann auch triggergetrieben realisieren und muss es nicht alles auf der grünen Wiese schon vordenken. Ne? Das kann man sich auch den einen oder anderen Trigger nutzen, um sowas dann zu realisieren.
Du hast vorhin sehr betont, nicht mehr Tools, also auf keinen Fall mehr Tools. Dennoch mal nachgefragt, so Richtung technische Gestaltung von Arbeitsumgebung, gerade mit Blick auf dieses Lernen, auf diese Unterstützung des Lernens. Siehst du da noch Potenzial? Also jetzt abgesehen von mehr Tools, aber vielleicht eine bessere Integration oder wo siehst du da noch Potenziale?
Vielleicht mein nicht mehr Tools war ja vor allem gemünzt auf Menge. Ne, dass wir ein Tool A durch Tool B ersetzen, ist gängige Praxis, aber ich glaube, in der Menge der Tools versuchen wir immer für Rollen oder für Notwendigkeiten 2, 3 Angebote zu schaffen, dann muss es aus diesen 2, 3 Angeboten auch funktionieren. Also ich brauche nicht das 7. DevOps Code-Entwicklungstool oder Vibe-Coding-Tool, dann muss eins von den 2, 3, die wir haben, eben tun. Ich glaube, in der klassischen integrativen Arbeit sind wir zumindest beim KI-Kontext noch nicht mature enough. Das heißt, wenn wir aktuell zu verschiedensten Themenfeldern Tools alle 6, 12 Monate austauschen, dann ist der Aufwand, in die Integration zu gehen, zu hoch für die Kurzlebigkeit des Tools. Also eine gewisse Säulenmentalität ist aktuell, glaube ich, schon auch das Erlebnis in den KI-Tool-Landschaften. Und immer da, wo wir einen gewissen Absetzungseffekt sehen, ja, das ist jetzt da und das wird es mal 2, 3 Jahre bleiben, dann machen wir die integrative Arbeit. Da, wo wir eher sehen, das wechselt alle 6, 5 Monate, sind wir eher zurückhaltend für integrative Arbeit. Das heißt, als Bild sehen wir so einen ständig wachsenden Grundstock der Arbeitsplatzausstattung im Kontext von Integration auf KI-Tools. Also immer ein Ticken was hinzu, nicht alles gleich, aber so dieses Fundament wächst peu à peu, um die Fähigkeiten, Tools, Technologie, die eben einen Langfristverbleibcharakter haben. Und dann bauen wir es auch gut ein, während wir oben weiterhin so ein säulenartiges Konstrukt haben und sagen, da kann mal eine Säule raus, mal eine Säule rein. Deswegen fällt das Dach aber nicht oft aufs Fundament runter.
Okay, lieber Andreas, das waren jetzt, wir sind auch schon wieder am Ende, wie immer, geht ganz schnell. Das waren jetzt sehr, sehr viele Einblicke in eure Welt, wir sind trotzdem, wie schon gesagt, immer noch relativ weit von der Flughöhe relativ weit oben geblieben. Ne? Da kann man sicherlich auch noch tiefer rein, wie die einzelnen Formate genau aussehen. Aber ich finde, du hast uns und den Hörenden einen guten Überblick gegeben, wie ihr das bei der Haufe gut macht. Dass eben, du hast das beschrieben mit der Faust, ne? Dass ihr zusammengeht mit HR, die IT geht zusammen mit HR, vielleicht auch noch mit der Corporate Communications an der Stelle, ne? Dass dieses Dreiergeflecht dort versucht, eben die Sachen so aufzubereiten, dass sie lerntypenspezifisch sind auf den einzelnen Mitarbeitern, auf die einzelne Rolle, dass dort eben verschiedene Angebote geschaffen werden, entweder einzeln vorm Rechner per Video oder eben zusammen im Austausch und so weiter. Das fand ich schon sehr, sehr spannend. Also dafür möchten wir uns bei dir bedanken, dass du auch nochmal die Zeit gefunden hast, heute zu uns zu kommen und darüber zu berichten, wie ihr das bei der Haufe Group macht. Ja, also nochmal vielen Dank.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Und sage tschüss. Wir leben in einer solch komplexen Zeit und in einer solch komplexen Welt. Das spürt man an jeder Ecke, ne? Sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld. Das, was Andreas uns gerade wieder beschrieben hat, ne? Dieses Geflecht aus Personen, wie lernen Personen, wie empower ich eben diese Personen, dass es nicht so eine Einmalsache ist, sondern eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Also das ist ganz, ganz komplex, diese Geschichte, die wir hier gerade behandelt haben.
Ja, und wir leben doch dazu in einer Zeit mit einem wirklich extrem krassen Wandel, ja, der jeden Einzelnen betrifft. Ja, und das wurde da nochmal deutlich. Und gleichzeitig habe ich mich sehr erinnert gefühlt an unseren Workplace-Trendradar, ja, Trend, ich weiß gar nicht mehr, welche das war, aber auf jeden Fall Continuous Learning.
Mhm.
Ja. Als ich darüber geschrieben habe im letzten, vorletzten Jahr, dachte ich, naja, so das erste Mal ist das eigentlich so, es ist ein bisschen exotisch, aber jetzt merke ich, wie hochrelevant das ist, ja.
Absolut, absolut. Genau, und das steckt halt überall mit drin auch, ne? Du kannst es auch nicht, hat er ja auch gesagt, als einzelnen Trend betrachten, sondern du musst es eben wirklich integrieren und gesamtheitlich betrachten und dort verschiedene Formate schaffen und verschiedene Lerntypen eingehen. Also es ist schon, hatte schon gute Sachen genannt, auch das Zusammenspiel von verschiedenen Unternehmensbereichen. Das ergibt schon Sinn an der Stelle. Solltet ihr auch vor dem Umbruch stehen oder eine KI eingeführt haben in Begleitung, vielleicht auch mit Change Management, mit Continuous Learning und ihr wollt davon berichten, dann meldet euch gern bei uns. Ne? Ihr findet uns auf LinkedIn, Andreas Stieler, Sandra Brückner oder ihr schreibt uns an timeforwork@transformation.de. Auch das geht, das kommt bei uns an und dann lasst uns einfach ins Gespräch kommen. Wir freuen uns immer über interessante Gäste und Gästinnen an der Stelle. Und von daher sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Time for Work. Macht's gut. Tschüss.